Genau. Ich habe seit einiger Zeit ein Thema auf dem Herzen bekommen, was mich sehr beschäftigt hat. Und ich glaube, jede von euch hat mal schon was damit gehabt. Also ich kann mich sehr gut mit der Kugel in der Mitte identifizieren. Da schwankt immer wieder zwischen Hoffnung und Resignation, Hoffnung, Resignation. Hab vor einiger Zeit, wo meine Mama sehr krank war, die ist am Krebs erkrankt worden, und ich hatte Hoffnung für die Heilung, aber das sah teilweise so schlecht aus, dass man gesagt hat, okay, irgendwie so zu hoffen und zu beten, dass sie gesund wird, das kostet so viel Kraft. Ich würde es am liebsten wissen, Gott, was willst du jetzt? Geht Mama heim oder bleibt sie? Oder soll ich hoffen? Soll ich mich abfinden? Und aber der Herr, der gibt nicht immer so leichte Antworten. Dann hat es im Endeffekt gelohnt, dass man dafür gekämpft hat, weil Mama, Gott sei Dank, die hat ihre Chemos durchgemacht. Sie war sehr tapfer. Sie ist nicht so leicht unterzukriegen, auch vom Typ her. Und die lebt bis heute. Und ich telefoniere immer noch sehr gerne stundenlang mit ihr. Und wir haben eine gute Zeit. Ja, wir besuchen sie auch sehr gerne nach Rumänien, wenn wir fahren. Und auch in vielen anderen Bereichen des Lebens, mir geht's so. Ich will euch alle feiern, die immer bei der Hoffnung bleiben und Hoffnung haben. Aber ich schwinge hin und her. Ist einfach so. Und falls es euch genauso geht, ich glaube, die Predigt von heute ist für euch und allermeisten ist für mich. Ja, schon mal hin und her gependelt, das ist eine gute Frage. Ist immer gut, wenn man ein Thema auswählt, dass man die Worte definiert, was man damit sagen möchte. Also Hoffnung generell, da sind wir alle einverstanden, das ist diese positive Erwartung. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Also irgendwie, ja, es ist, wie es ist. Das ist ein harter Brocken. Ich habe damit zu kämpfen. Wir haben damit zu kämpfen. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Und die Hoffnung bringt, also da kann ich euch ganz viele Bibelverse mitgeben aus dem Wort Gottes. Hoffnung bringt Freude, Stärke, Hoffnung stärkt. Fördert Gemeinschaft. Ihr habt auch gesehen, Menschen, die Hoffnung haben und auch Hoffnung strahlen, ziehen auch andere Menschen an. Ich will nicht neben einer sauren Gurke sein, die immer traurig ist und sagt, wir werden alle sterben. Das will ich nicht hören. Also Hoffnung fördert Gemeinschaft. Hoffnung zündet ein Lichtlein an in der Dunkelheit. Und Hoffnung macht aktiv, weil wenn man Hoffnung hat, das heißt, ey, das gibt's immer was zu tun. Es gibt eine Richtung, in der wir laufen sollen. Es gibt eine Richtung, wo ich hinkomme. Ich bin gespannt, was kommt, und das macht aktiv. Und was ganz cool ist, Hoffnung nutzt Chancen, weil da kommen Chancen im Leben, kommen Chancen als Gemeinde, kommen Chancen auch als Gesellschaft. Je nachdem, auf welcher Ebene auch immer, Hoffnung nutzt die Chancen aus. Und Hoffnung gibt auch Chancen. Auf der anderen Seite die Resignation, ja, diese, ich gebe innerlich auf. Das hat ja keinen Wert, es bringt ja nichts. Und diese Stimmung, ja, warum soll ich mir mal noch den Bein ausreißen, wenn es sowieso nichts bringt? Und das raubt die Lebensfreude. Könnt ihr zustimmen? Das raubt die Lebensfreude, diese Haltung. Dann, man hat ein Gefühl von Hilflosigkeit, weil man kann ja nichts machen. Und leider passiert auch, dass Menschen sich isolieren, dass, ja, ziehen sich zurück. Genau das Gegenteil von was die Hoffnung bewirkt. Und natürlich auch Passivität und verpasst Chancen. Ich glaube, das ist eine von den schmerzhaften Auswirkungen der Resignation, wenn man innerlich gekündigt hat, man verpasst Chancen. Da gehen Chancen an dir vorbei, aber du hast hier keinen Bock mehr, hast resigniert und so weiter. Ja, ich finde super, ich habe viele Beispiele in unserer Gemeinde gesehen an Menschen, die vorbildlich im Glauben sind, die gesagt haben, egal was und dennoch, ich glaube immer noch und ich gebe den Kampf nicht auf. Und ich habe einen Vater im Himmel, das ist der Lieblingsspruch von meiner Mutter, wenn sie überwältigt ist vom Leben, von Krankheit, Probleme oder was auch immer, ich sage immer, ich habe einen Vater im Himmel. Ja, und die weiß, es gibt eine Hoffnung, es wird irgendwie weitergehen. Ich habe für heute zum Beispiel einen König aus der Bibel rausgesucht. Also an dem kann man beide sehen, weil der hat auch so hin und her gependelt zwischen Hoffnung und Resignation. Das ist König Hiskia. Kurze Worte über den König Hiskia. Er war im Südreich als König. Israel hat leider nach König Salomo eine Spaltung gelitten. Das sind die 10 Stämme im Norden. Und Juda und Benjamin, Süda, die haben sich zurückgezogen. Die waren sich nicht einig, wo man anbeten soll, wie man anbeten soll. Die waren nicht einverstanden mit Steuern. Ja, das war auch so ein finanzielles Problem. Und da haben sie sich abgespaltet. Und eine Nation, die gespalten ist, ist schwächer. Und so wie heutzutage, Israel ist umgeben nur von Freunden und Leute, die das Israel bestens wollen. Haha, genau. Auch damals, da gab es dieses Problem. Und er hat König Hiskia im Süden, der hat zwischen 725 und 696 vor Christus gelebt. Was man so über Hiskia sagen kann in ein paar Worte, ich habe als allererstes rausgesucht, was Gott über ihn gedacht hat. Ja, weil Menschen geben sich Meinungen über Menschen, ja, und sie bilden sich Sachen ein, aber ich habe als allererstes über Hiskia rausgesucht, was Gott über ihn gedacht hat, weil schlussendlich das ist das Entscheidende, was für dich und für mich zählt, nicht was die Menschen sagen über dich, sondern was Gott sagt. Und es steht ganz klar, 2. Chronik 31, 20, Hiskia tat, was gut, recht und wahrhaftig war vor dem Herrn, seinem Gott. Das werden wir immer wieder im Chronika finden. Das ist die kurze und knappe Bewertung von Gott. Er tat, was gut in den Augen des Herrn war, und es gab Könige, die taten, was schlecht war in den Augen des Herrn. Und das ist, was man über Hiskia als allererstes sagen kann. Er hat den Götzendienst bekämpft, er hatte einen gottlosen Vater. Und irgendwie, ich freue mich so sehr, wenn diese Kette an Ungerechtigkeit, oder wenn der Vater so war, dann muss der Sohn nicht genauso sein. Also ein gottloser Vater hat nicht unbedingt was zu sagen über das göttliche Kind oder ein Kind, was nach Gott sucht. Ich treffe immer wieder Kinder, die aus nicht-christlichen Familien kommen und die sind, wow, Feuer und Flamme für Jesus. Und da denke ich, wow, ich hatte super Eltern und ich erzähle nicht weiter. Also er bekämpft den Götzendienst. Sein Vater, der hat sehr viel Götzendienst betrieben. Da ging es so weit, dass sogar der Tempel zugemacht hat, weil wenn es kein Betrieb da ist, dann machen wir gleich zu, gell? Und ja, das, was er noch Berühmtes gemacht hat, das war dieser Wassertunnel, dieser Hiskia-Tunnel. Jerusalem wurde mehrmals belagert von Feinden und da gab es halt das Problem, wenn wir nicht mehr Wasser haben, ja, dann müssen wir aufgeben. Dann, ja. Und er hat das Problem gelöst, er hat einen Tunnel graben lassen. Da wundern sich die Leute bis heute noch, der ist, glaube ich, 533 Meter lang, gemeißelt im Felsen. Und die sind von beiden Richtungen, haben angefangen zu graben. Und die sind genau in der Mitte, haben sich getroffen. Das muss man sich überlegen. Ja, was da für ein Wissen war oder weiß nicht, war was Übernatürliches im Spiel. Ich verstehe es nicht, ja. Aber das war wirklich, also Hiskias Tunnel war gigantisch, also was die da gemacht haben. Ja, also der hatte eine Hoffnung und über diese Hoffnung möchte ich es jetzt erzählen. Und zwar, in jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte Hiskia sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn, und er sprach: Ach Herr, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was gut in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Da erging das Wort des Herrn folgendermaßen an Jesaja: Geh hin und sage zu Hiskia: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen angesehen. Siehe, ich will zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzufügen und ich will dich und diese Stadt aus der Hand des Königs von Assyrien erretten und ich will diese Stadt beschirmen. Amen. Ja, eigentlich ein Todesurteil, ne? Also wenn man sich anhört, du wirst sterben, und da gibt es mehrere Könige, die haben ähnliche Nachrichten bekommen und die sind gestorben. Und zu hoffen, wenn es gar nicht mehr zu hoffen gibt, wenn du weißt, okay, das ist wirklich vorbei, kann ich überhaupt noch hoffen? Und das ist, was mich an diesem Hiskia total imponiert, und ich denke, ja, es gibt keine Hoffnung mehr, du wirst sterben. Aber er warnte sich auch mit dem Gesicht gegen die Wand, hat geweint und Herr, erinnere dich doch. Und ich weiß, das, was du tust und das, was du sagst, das hältst du auch. Und es gibt eigentlich gar nichts mehr zu hoffen. Und dennoch, dieser Mann hat sich für die Hoffnung entschieden. Es gibt gar nichts mehr zu hoffen und er hofft trotzdem. Der hat sich für diese Hoffnung entschieden. Hoffen in einer hoffnungslosen Situation. Er geht ins Gebet. Er weinte sehr, er hat Gefühle zugelassen, Gefühle haben ihren Platz. Gott sieht die Tränen, Gott versteht und spürt deine Gefühle, weiß, wie es dir geht. Aber Hauptsache ist es wichtig, dass wir zum Herrn kommen. Weil meistens, wenn irgendwas katastrophal Schlimmes, was uns total mitnimmt, manchmal tendieren wir zu sagen, da gehe ich doch in die andere Richtung oder ich gehe nicht zum Herrn. Da ist der Fehler, was viele Menschen machen, statt zum Herrn zu rennen und sagen, ich bin in einer hoffnungslosen Situation, aber ich gehe dennoch zu dir, weil ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, was du machst, ob du was machst, aber dennoch, ich komme zu dir. Ich komme mit meiner Hoffnung, ich komme mit meiner Verzweiflung, ich komme mit meinen Tränen, mit meinem Schmerz, aber ich komme zu dir. Und das ist eine Lektion, die wir niemals vergessen dürfen, egal wie es uns geht. Wir müssen, erste Anlaufstelle ist zum Herrn. Und dann wirklich mit ihm da sich Zeit nehmen und ihm alles sagen, was uns bedrückt, wie es uns geht. Ganz ehrlich, manchmal in deinem Kammerlein, da braucht keine mitbekommen, aber der Herr, der hört es. Ja, Hiskia sagt, ja, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was gut in deinen Augen ist. Und das habe ich so dem Psalm 34 mit 18 rausgesucht. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Wenn die Gerechten schreien. Und ich habe es so genannt, die Zuversicht des Gerechten, ja, die Zuversicht des Gerechten. Man hat Zuversicht, die Zuversicht des Gerechten, man gibt sich Mühe, Gott zu gefallen, man folgt Gottes Gesetze, man wandelt mit Gott, man tut nach bestem Wissen und Gewissen, was Gott von dir möchte und von mir möchte. Und dann, weißt du, da hat man Zuversicht, ich sage, Gott, ich versuche doch seit, keine Ahnung, 10 Jahren, 5 Jahren, 20 Jahren, ich versuche dir doch zu gefallen, mir geht es jetzt dreckig, kannst du, ich mag jetzt die Situation nicht. Vielleicht eine schlimme Krankheit, eine schlimme Diagnose, wo eigentlich menschlich gesehen aussichtslos ist. Aber der Gerechte, der darf zu Gott kommen und sagen, Herr, erinnere dich doch. Ich bin nicht den Baalen, ich bin nicht den Götzen hinterhergelaufen. Ich habe versucht, nach bestem Wissen und Gewissen dir zu dienen. Herr, gedenke doch. Und ich weiß nicht, mir kam heute Nacht dieses Ausdruck, die Zuversicht des Gerechten. Und das ist was Tolles, ja, wenn man im Vertrauen gehen kann zu dem Herrn. Nicht, dass man, sagen wir mal so, was verdient hat, aber Herr, da bin ich. Ich habe versucht, dir zu gefallen. Wir sind doch close. Tu doch was. Ja. Oder gibt es eine Möglichkeit? Ich sehe jetzt die Möglichkeit zwar nicht, aber gibt es die Möglichkeit? Mach du doch was. Ja. Und auf der anderen Seite, was wenn man die Zuversicht des Gerechten nicht hat? Ja? Es gibt dennoch Hoffnung. Also ich gehe gar nicht mal so weit von Hiskia, sein Sohn Manasse, der war 12 Jahre alt, als er König wurde, also der Sohn von Hiskia, dieser Glaubensheld, ja? Der war 12 Jahre alt, als er König wurde und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er baute die Höhen wieder auf, wo sie diese Götzenbilder aufgestellt haben, die sein Vater Hiskia abgebrochen hatte. Also er macht genau das Gegenteil, was sein Vater. Er hat den Götzendienst abgeschafft, die ganzen Götzen niedergerissen. Der Manasse, der baut sie wieder auf. Und in 2. Chronik 33, 1 bis 6 steht sogar, dass er in Okkultismus, Wahrsagerei, Zauberei, also richtig okkulte Sachen, die dem Herrn zum Zorn gereizt hat. Ja? Also wirkliche Rebellion. Wenn du in einem Haus wächst, wo der Name Gottes bekannt ist, wo dein Vater ein göttlicher Mensch bist und du gehst dann wieder zu der anderen Seite, ja? Also extrem. Manasse war ein von den furchtbarsten und götzendienerischsten Könige, die es überhaupt gab, nach Ahab und Isabel. Ja, und was passiert, wenn Gott nicht mehr Nummer eins ist und wenn Götzen angebetet werden und so weiter, dann sagt Gott, okay, du bist den Götzen hinterhergelaufen, dann jetzt sollen die Götzen sich um dich kümmern. Ja, und wenn man etwas über Jesus und über Gott in seinem Leben stellt, das Götzendienst und danach statt irgendwelche Freiheiten, was man sich verspricht, man gelangt automatisch in Sklaverei. Weil das ist typisch für den Teufel. Er will dich überzeugen, nimm dir Freiheiten, mach das, mach jenes. Du wirst wirklich ein freier Mensch sein. Du musst nicht Gott dienen, sondern leb dein Leben, mach was. Und danach, der verführt die Menschen, der verspricht ihnen Freiheit und dann bringt sie in Sklaverei. Und das ist genau, was mit Israel immer wieder passiert ist. Götzendienst, da kamen die Feinde, haben sie Sklaven gemacht. Ja? Und das ist immer so eine Teufelsmasche, was er immer noch heute macht. Ja, was passiert? Da ließ der Herr die Heerführer des Königs von Assyrien über sie kommen. Die fingen Manasse mit Hacken, banden ihn mit 2 ehernen Ketten und führten ihn nach Babel ab. Als er nun in der Not war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich sehr vor seinem Gott, seiner Väter. Und als er zu ihm betete, ließ sich Gott von ihm erbitten, dass er sein Flehen erhörte und ihn wieder nach Jerusalem zu seinem Königreich brachte. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Ja. Rebellion, totale Götzendienst, dieser Hochmut, was er hatte, und Gott benutzt diesen Gericht, diese Sklaverei, dass er wieder Buße tut und zur Umkehr motiviert wird. Da erkannt er, hat Gott angefleht in seinen Ketten, und die Assyrer, die haben besonders die Könige und die adlig waren, die haben sie besonders so demütigt, die haben sie als, sagen wir so, als Beute spazieren lassen. Ja, schau mal, der König. Ha? Und das macht der Teufel auch mit den Kindern Gottes, die irgendwie irgendwo gefangen sind in einer Sünde oder vom Glauben abfallen. Der nimmt sie, der macht sie Sklaven, und dann macht er sie auch lächerlich von der ganzen Welt. Und da müssen wir uns ganz, ganz sehr hüten. Aber dennoch, wenn man diese Zuversicht des Gerechten nicht hat, wenn man doch irgendwie Sachen gebaut hat in seinem Leben, die Bibel sagt, hey, es gibt selbst da, in diesem Fall, es gibt immer Hoffnung. Solange man lebt, solange man Odem hat in sich, da kann man immer wieder zum Herrn kehren. Und da kann Gott sogar Leute aus der Sklaverei zurückführen. Und dann, ja, man braucht heutzutage nur so denken. Ich habe auch in meiner Familie und auch im näheren Bekanntenkreis Leute, die sich in Gefangenschaft befinden. Ja, weil sie einmal mit Gott gingen, danach sind sie anderen, ja, Herren nachgelaufen, bewusst oder unbewusst, und dann sind sie dann in Sklaverei gekommen. Aber in dieser Situation, wenn man ganz, ganz tief kommt, da kann man trotzdem sagen, Herr, hab Erbarmen um mich. Und wir dürfen diese Leute niemals aufgeben. Niemals. Wir dürfen niemanden aufgeben, sondern wirklich im Gebet kommen und sagen, hey, XY, der Verwandte, die Verwandte, Herr, wir lassen die einfach nicht da in diesen Ketten verrotten und in dieser echt traurigen Situation. Der kam, sagen wir so, zu sich, und der Herr hat ihn sogar wieder in sein Königreich gebracht. Der hat sogar wieder seine eigenen Tempel, Götzenbilder, die er gebaut hat, hat er angefangen, sie niederzureißen. Für mich kam der Gedanke, was die gebaut und niedergerissen haben damals, ey, das waren öffentliche Gelder. Was die mit dem Geld hätten machen können, ja, also, aber gut. Es gibt auch in Deutschland so Schätzungen, wo Steuergelder verschwendet werden. Ja? Also, wenn Deutschland auf Gott hört, dann verschwendet man keine Steuergelder, sondern es wird nur da investiert, wo es wirklich Sinn und gut ist. Ja, hoffen, 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 auch wenn es nicht zu hoffen gibt. Hoffen auch wenn du Mist angestellt hast. Hast Hoffnung, auch wenn du in Gefangenschaft bist. Propheten Jesaja hat eigentlich das vorausgesagt, diese Gefangennahme. Jesaja hat es vorausgesagt und Jeremia hat es erlebt, und er hat gesehen, wie Menschen in Gefangenschaft nach Babel gebracht werden. Hier sind ein paar Bibelverse. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen. Gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist es, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Philipper 4,13. Ich zitiere, oder wir zitieren allgemein diesen Bibelvers in den Zusammenhang. Ich will einen besseren Job, ich will mehr Geld, ich habe eine Prüfung, ich habe eine bessere Stelle, und dann sage ich, ich vermag alles durch Christus, weil wir halt auf diesen Erfolg zielen. Aber in dem Zusammenhang, wenn man den Kontext anschaut, der Paulus sagt, hey, ich leide Hunger, Kälte, Verfolgung, aber dennoch, ich vermag alles durch Christus. Also es ist eher nicht, dass das eine falsch wäre, ja, ich kann durch Christus mein Leben deutlich verbessern und meine finanzielle Situation, weil ich Glauben habe, ich habe Hoffnung, aber der Zusammenhang da, ich kann alles erleiden und erdulden durch Christus, der mich stark macht. Das ist der richtige Kontext. Leiden und erleiden, genau. Christus macht mich stark. Hoffen, wenn auch nicht zu hoffen gibt. Nun zu unserem Hiskia. Ich muss mal gucken, ob ich doch irgendwie eine Folie übersprungen habe. Genau. Es schaut gut aus. Genau. Muss ja sicher gehen, ja? Okay, gut. Ja, also zu uns, im Hiskia. Zu der Zeit sandte Merodach Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, Briefe und Geschenke an Hiskia. Denn er hatte gehört, dass er krank gewesen und wieder gesund geworden wäre. Darüber freute sich Hiskia und zeigte den Gesandten das Schatzhaus, Silber, Gold und. Und es steht weiter, dass er nichts überlassen hat, was er denn nicht gezeigt haben. Interessant ist, also das ist in Jesaja 39, wenn man aber in 2. Chronik 32, 25 liest, also es gibt ein Insight, ja, über den Hiskia, da steht, sein Herz erhob sich. Und diese Gesandten aus Babel, die kommen mit Geschenken und sagen, oh, du warst krank, wie geht's dir jetzt und so. Und statt dass Hiskia sagt, weißt du, wie viel ich geweint habe? Weißt du, wie viel ich Gott angefleht habe, was ich da für Schmerzen? Und da kam der Prophet des Herrn und der Herr hat mein Schreien gehört. Er hat mein Elend gehört und er hat mich geheilt. Hiskia hat nichts von denen, den Gesandten, gesagt. Das könnte wirklich allen Bibelstellen, Chronika, Jesaja und 2. Könige, könnt ihr alles genau lesen. Er hat kein Piep gesagt über das Wunder, weil die sind gekommen, über das Wunder zu hören. Was hat Gott in deinem Leben gemacht? Aber was er macht, sein Herz erhob sich und sagt, na, das ist schnell von gestern. Komm, ich zeig dir, wie reich ich bin. Und er hat Gold gezeigt, er hat wirklich alles. Also alles. Und da kam der Prophet Jesaja. Der Prophet Jesaja, das war gleichzeitig ein Prophet für ihn, aber das war auch sein Berater. Also wenn wir 2. Könige lesen, die Bibelstellen, wenn Hiskia ein Problem hat, er geht zu Jesaja, dann gehen beide in den Tempel und dann die schrien zum Herrn zusammen und die haben nach Lösungen geguckt. Und jetzt kommt der Prophet des Herrn sagt, hey, höre das Wort des Herrn, Zebaoth. Siehe, es kommt die Zeit, dass alles, was in deinem Hause ist, also alles, womit du angegeben hast, ja, statt Gott die Ehre zu geben, du hast gezeigt, wie toll du bist. Gut, jetzt sehen wir, wie toll du sein wirst. Siehe, es kommt die Zeit, dass alles, was in deinem Hause ist und was deine Väter gesammelt haben, bis auf diesen Tag nach Babel gebracht werden wird, sodass nichts übrig bleibt, spricht der Herr. Dazu wird man von deinen Söhnen, die von dir kommen werden, die du zeugen wirst, einige nehmen, dass sie Kämmerer sein müssen im Palast des Königs von Babel. Und Hiskia sprach zu Jesaja, das Wort des Herrn ist gut, dass du geredet hast. Denn er dachte, es wird doch Friede und Sicherheit sein, solange ich lebe. Also meine Frage ist, was ist das für ein gutes Wort? Ne? Wenn deine eigene Brut, ja, die wird gefangen genommen werden, stell dir mal deinen Kindern, was du alles durchgemacht hast mit deinen Kindern und so. Und auf einmal, von deinen Kindern, die werden mitgeschleppt, gefangen genommen, ja. Und man hat ja gemerkt, diese Drama mit den Gefangenen in Gazastreifen, ja. Bring them home und wie sie dort gequält worden sind. Und Das soll was Gutes sein? Meine Kinder in Gefangenschaft? Das Wort des Herrn ist gut? Ja, wo sind ja die Tränen? Wo ist dein Schmerz? Ja? Nur weil du Friede und Sicherheit jetzt hast, ja, aber die Generation nach dir, was wird dann? Ist es gut? Ich hätte mir gewünscht, dass Hiskia sagt, dass er zu der anderen Wand sich dreht und noch mehr weint. Weil wer will seine Kinder in Gefangenschaft? Mich würde total schmerzen, wenn ich wüsste, dass einem von meinen Kindern eines Tages kommt, knallt die Tür und lass mich mit deinem Gott, ich habe keinen Bock mehr und keine Ahnung, die Welt ist viel besser, die hat mir mehr zu bieten und ich weiß ganz genau, hey, der geht in die tiefste Gefangenschaft. Diese Gefangenschaft der Sünde und die finsteren Mächte, die sich freuen, ja, wie die Kinder Gottes, ja, zu quälen und wirklich auf sie zu rächen und zu Spott zu machen, so wie Simson, ja, der Gesalbte des Herrn, der kommt in einem Gefängnis und der muss an einer Mühle malen und die Augen sind ausgestochen und die spucken ihn und alle verachten ihn. Das Wort des Herrn ist gut, denn er dachte, es wird doch Friede und Sicherheit sein, solange ich lebe. Ja, was die Assyrer und die Babylonier gemacht haben, also damals war unser Babylon, also Babel, noch nicht so eine Macht. Das waren die Assyrer im Norden, die gleichzeitig auch Babel kontrolliert haben. Also die Babylonier sind unter dem Nebukadnezar, so wie wir ihn kennen, sind noch nicht so die Macht gewesen. Damals waren noch die Assyrer. 100 Jahre später ist tatsächlich passiert, dass Babylonier gekommen sind und von seinen Kindern mitgenommen, unter anderem auch Daniel im Jahre 605. Daniel war auch ein Opfer von dieser Sache her. Und wo Daniel betet zu Gott, er sagt, vergib unsere Sünde. Er hat nicht die Schuld an die Väter gegeben. Das ist auch eine interessante Sache. Ja, da haben sie zu Kämmerer gemacht. Andere Übersetzungen heißt es, die haben sie zu Eunuchen gemacht. Ja, toll. Die eigenen Kinder. Ja. Es wird Friede und Sicherheit geben. Keine Tränen, kein Gebet mehr. Ich bin nicht direkt betroffen, er hat resigniert. Ja, für sich selber, der hatte diese Kraft zu hoffen und mit Gott zu hadern und zu weinen und zu schreien, aber für seine Kinder nicht. Dafür weinen andere später. Oh, dass mein Haupt zu Wasser würde und mein Auge zum Tränenquell, so würde ich Tag und Nacht die Erschlagenen der Tochter meines Volkes beweinen. Jeremia 8, 23. 605 vor Christus erlebt Jeremia, was Jesaja prophezeit hat. Gefangennahme. Ja. Bring them home. Das soll eigentlich der Wunsch sein und unser Weinen und unser Schreien über alle, die gefangen genommen sind, geistlich gesehen. Ja. Und auch, klar, wir haben auch für die tatsächlichen Gefangenen gebetet, die in der Macht Hamas waren. Ja, wie denken wir über die, die nach uns kommen werden? Ja, weil, sagen wir mal so, solange Friede und Sicherheit gibt, ja, wir leben noch aus dem Speck, was man früher aufgebaut hat. Es geht uns ja gut, ja, aber was nach uns sein wird, vergessen wir ein Trennen oder machen wir uns Sorgen? Haben wir Hoffnung für sie? Was geben wir weiter? Also klar, wir stehen jetzt vor einer großen Entscheidung, ja, mit dem Gemeindekauf. Es ist schon mal sehr gut gemeint. Ja, unsere Kinder sind uns wichtig. Wir wollen ja, dass sie einen Raum haben und Möglichkeiten, Gott anzubeten. Ja. Was geben wir weiter? Was geben wir weiter an Lebensstil oder Lehre? Geben wir die gesunde Lehre weiter? Ist es ja, uns egal, wie unsere Kinder leben, ob sie mit dem Herrn gehen oder nicht? ja, was geben wir weiter? Oder wie haben die vergangenen Generationen über uns gedacht? Und ich bin froh, dass die vergangenen Generationen nicht wie Hiskia gedacht haben. Die vergangenen Generationen haben für uns gebetet. Die haben, keine Ahnung, D-Mark für D-Mark oder Pfennig für Pfennig zusammengetan. Und die haben bunte Stühle gekauft. Die haben Leute bezahlt, damit sie predigen kommen. Ja, wir haben die Leute, die vor uns waren, wir haben über uns gedacht. Die haben nicht wie Hiskia. Die haben gedacht, hey, das... Es wird was, ja, auch, ja, wenn es nicht so rosa aussieht oder wenn es so ganz schwach anfängt, die haben an uns gedacht. Unsere geistlichen Eltern haben an uns gedacht, haben uns in Gebet getragen, haben uns gekämpft. Warum sollen wir damit aufhören, gerade jetzt? Warum sollen wir nicht diese Opferbereitschaft haben und sagen, ja, ich will, dass meinen Kindern oder die Nachkommen den Glauben es besser geht. Ich weiß nicht, ich nehme an, in Deutschland war ähnlich oder ist ähnlich, dass die Eltern immer gekämpft haben, dass die Kinder ein besseres Leben haben. Ach, soll man das auch so im Glauben machen, oder? Ja, es gibt ein paar Leute, die Gott sei Dank anders gedacht haben wie Hiskia. Zum Beispiel Mose, ja, Israel hat sich schwer versündigt, Gott ist zornig und er sagt, ich will dieses Volk ausrotten und ich mache aus dir ein neues Volk und so weiter. Und als nun Mose wiederum zum Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben und nun vergib ihnen doch die Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus dem Buch, was du geschrieben hast. Das ist mal ein Leider, du. Der weint für das Volk, das sagt Gott. Die haben gesündigt, keine Frage. Aber du, das kannst du nicht tun. Nimm mich doch lieber. Was dieser ja, messianisches Denken. Ich gebe mich hin, damit ich viele retten kann. Das war ein Typ für Messias. Das war unser Mose. Er sagt, mach mich fertig, aber lass sie leben. Das war ein Leiter. Der hat für die kommenden Generationen nachgedacht. Paulus schreibt, ich, Paulus, wünsche nämlich, dass selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Das hat er für seinen jüdischen Brüder, die Jesus abgelehnt haben. Und er hat gewusst, am liebsten würde ich selber von Christus getrennt sein, damit sie Jesus kennen, damit sie gerettet werden. Weil niemand wird ohne Jesus gerettet. Aus den Taten des Gesetzes und unter dem alten Bund kann man nicht gerettet werden. Und Paulus hat diesen Schmerz, er sagt ein paar Verse davor, ich spüre tiefste Traurigkeit für meinen jüdischen Geschwistern nach dem Fleisch. Er will, dass seine Geschwister nach dem Fleisch auch Geschwister im Geist werden, dass sie verwandelt werden, dass sie diesen Geist, Heiligen Geist empfangen und neue Menschen werden. Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Jesus selber hat sich hingegeben, hat sich geopfert, damit wir die Schuldigen vergeben werden können, damit wir zu seinem Volk werden können. Er hat sich geopfert, dass es uns jetzt gut geht. Er hat an uns gedacht. So, hast du Hoffnung für dich, auch wenn es nicht zu hoffen gibt? Ich habe 1000 Gründe gezeigt, ja, da müssen wir Hoffnung haben. Haben wir Hoffnung für die anderen? Haben wir Hoffnung für die Familie? Haben wir Hoffnung für unsere Gemeinde? Haben wir Hoffnung für unser Land? Und ich hoffe, dass ihr alles mit Ja sagen könnt. Hoffen, auch wenn es nicht zu hoffen gibt. Wir haben schwarz auf weiß gesehen. Wir haben auch in unserem Leben oft erfahren, wir stehen mit dem Rücken an der Wand und wir hoffen und Gott macht irgendwas, was wir uns nicht vorstellen konnten. Und er macht es trotzdem. Der rettet uns, der Gott kann das machen. Haben wir Hoffnung für unser Land? Deutschland ist verloren. Wie oft habt ihr den Satz schon gehört? Oft, ja, wenn es weiter so geht, Deutschland ist verloren. Es mag schon was dran sein, aber warum muss ich da mitmachen? Ich habe Hoffnung, dass es besser gehen wird. Oder wenn es schlecht geht, dann dass es in diesem schlechten Zustand das weniger Schlechte habe. Schadenbegrenzung. Aber das lohnt sich zu kämpfen, es lohnt sich Hoffnung zu haben, immer. Christentum geht der Bach runter, haben wir auch gehört. Ja? Mag was dran sein, wenn man es pessimistisch sieht, aber ich will das nicht so sehen. Oder Abfall vom Glauben, falsche Lehren werden sich vermehren. Das sagt die Bibel auch, klar. Aber was ist meine Haltung? Will ich die Schrift erfüllen, indem ich selber falsche Lehre verbreite? Nein, im Gegenteil. Das bekämpfen und sagen, nee, so nicht. Wir haben diese Möglichkeit zu resignieren oder zu sagen, nein, nicht mit mir oder nicht mit uns. Und diese Hoffnung wirklich lebendig zu halten. Hoffen, wenn es sehr schlecht aussieht, aber Gott ist ein Gott der Hoffnung. Er gibt uns Hoffnung. Ich kann mich erinnern, ich war mit Peter, wir haben einen krebskranken Mann besucht. Wir haben Abendmahl im Krankenhaus gebracht. Und der ist wirklich gestorben, also nicht wegen dem Abendmahl, aber an seiner Krankheit. Und es war wirklich so, der konnte kaum reden, der hat unsere Hände gepackt. Ich weiß, alles wird gut sein, alles wird gut sein, alles wird gut sein. Er wusste, er geht zum Herrn und selbst im Sterben, wirklich ein krebskranker Mensch mit Hoffnung, da habe ich gesagt, wow. Selbst im Tod, der weiß, dass er stirbt, der geht zum Herrn, aber der war wirklich anders drauf wie eine andere Person, die auch Christ war und an Krebs gestorben ist, aber die Person hat einen leeren Blick gehabt und totale Resignation. Und ich habe den Unterschied, der Sterbende mit Hoffnung, alles wird gut, ich weiß, alles wird gut. Und die andere Person, ja, ist so, ja. Und irgendwie die Qualität, die letzten Sekunden des Lebens miserabel und die letzten Sekunden des Lebens mit Hoffnung. Da habe ich gemerkt, Mensch, der eine, der ist definitiv der Gewinner. Der hat es besser. Weil er weiß, wo er hingeht. Und er hat immer wieder gesagt, so, ich weiß, ja, alles wird gut, alles wird gut. Und das, ich habe damals auch gedacht, hey, das ist vorbei, also du stirbst. Warum dieses Optimismus und so? Aber jetzt habe ich es verstanden. Der ist besser dran. Definitiv. Und der verherrlicht den Herrn, der tut sich selber was Gutes und er weiß, wo er hingeht. Und er ist auch an dem guten Ort, in Gottes Armen. Ja? Dein Herz sei nicht eifersüchtig auf die Sünde, sondern trachte allezeit eifrig nach der Furcht des Herrn, denn gewiss gibt es eine Zukunft für dich und deine Hoffnung soll nicht zunichte werden. Sprüche 23, 17, 18. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass er überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich stand oft mit dem Rücken an der Wand und wahrscheinlich ihr auch, aber da kam der Heilige Geist und hat gesagt, nee, es geht weiter, kannst du dir vielleicht nicht vorstellen. Und es ist diese Kraft des Heiligen Geistes, die diese übernatürliche Hoffnung in uns gibt. Zu hoffen, wenn es nicht mehr zu hoffen ist und einfach auf den Herrn zu hoffen, das bringt manchmal unerwartete Ergebnisse und unerwartete Lösungen, wo wir niemals gedacht haben. So, mit diesen Worten will ich zu Ende kommen und ich entscheide mich wirklich, es ist nicht immer leicht, so gefühlsmäßig Entscheidungen zu treffen, weil die Gefühle manchmal alles in die andere Richtung ziehen, aber ich entscheide mich wirklich im Glauben zu sagen, ich will doch meine Anker werfen in diese Hoffnung. Ich will da verankert sein. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis in Allerheiligste hinter dem Vorhang. Dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Eine Hoffnung, die in der Allerheiligste, in Gottes Gegenwart verankert ist. Eine Hoffnung, die nicht trügt, eine übernatürliche Hoffnung. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von euch. Und egal in welcher Situation ihr euch befindet, gibt die Hoffnung. Das ist keine Lösung. Resignation ist irgendwie, du suchst an einem dunklen Ort nach Licht, aber da ist nichts zu finden. Und diese trügerische Gedanken, wenn ich aufgebe, dann bin ich entspannter, das stimmt nicht. Es hat niemals funktioniert. Und die Leute, die auf dem Herrn hoffen, ja, die Gott kennen, die sind definitiv auf der besseren Seite. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, genießt die übrige Zeit, die ihr noch habt beim Kaffee trinken, und ja, Gottes Segen euch. Amen.